Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Viel Muskeln, wenig Hirn Podcast. Ich bin euer Host Tom und ich bin wie immer begleitet durch meine wundervollen Co-Hosts Simon und Tim. In der heutigen Folge soll es um ein Beispiel aus der realen Welt gehen. Wir haben uns ein Video angeschaut zur weltweit größten Bergbaustadt, die nördlich des Polarkreises liegt, nämlich Norilsk aus der Region Krasnojarsk. Hierbei handelt es sich um eine Stadt, die im 20. Jahrhundert zuerst als Straflager in Form eines Gulags unter der Stalin-Regierung gegründet wurde und später dann durch die Industrialisierung in ein tatsächliches Projekt umgewandelt wurde durch die Bergbaugesellschaft Norilsk Nickel, auch kurz nur Nickel genannt. In dieser Stadt wohnen heutzutage etwa 175.000 Menschen, ist also eine Großstadt nach modernem Standard. Sie hat einen gewissen Inselcharakter, würde ich jetzt mal sagen. Zum einen ganz faktisch durch ihre geografische Lage. Sie ist nämlich nicht erreichbar durch Straßen- oder Schienenverkehr. Sie ist lediglich über einen einzigen Hafen, der an einem Fluss gelegen ist, erreichbar oder durch einen Flughafen, wobei beides witterungsbedingt nicht immer möglich ist. Über den Schiffweg zum Beispiel ist Norilsk nur im Sommer erreichbar. Und in dieser Stadt werden vor allem Buntmetalle abgebaut, nämlich Nickel, Palladium, Kupfer und Gold. Warum diese Stadt besonders interessant ist? Sie hat einen gewissen Modellcharakter, bei dem sich verschiedene Effekte erklären lassen oder beispielhaft demonstrieren lassen, die verschiedene Orte der modernen Gesellschaft prägen, nämlich die Effekte von Entropie, Liminalität, Transitionsräumen und generell den Schattenkosten der expansiven Gesellschaft. Und genau darüber wollen wir in der heutigen Folge mit euch diskutieren.
Das ist auf jeden Fall ein riesiges Thema. Ich werde jetzt gleich schon mal meine Meinung am Anfang abstecken. Und diese Stadt in Russland, na gut, jetzt haben wir sie eben, um unsere netten Mineralstoffe abzubauen. Ja, also das ist halt Gold, das Palladium, Nickel, was auch immer. Und ich schaue mir immer sowas an, unter dem Framework zu sagen, okay, was ist jetzt mein Ziel und was ist der Zweck, den ich damit verfolgen möchte und was sind die Mittel, die ich im Endeffekt dafür nutzen möchte, um dahin zu kommen. Ne? Du hast schon gesagt, im Anfangs war das eigentlich nur eine Strafgesellschaft in Form von Gulag. Und irgendwann später kam dann allerdings auch noch im Sinne der industriellen Geschichte die Nutzung mittels Minenbau, sowas. Und für mich ist das eine ganz klare Bewertung. Ne? Ich würde sagen, die Gesellschaft schaut, okay, wir brauchen jetzt beispielsweise unbedingt diese kritischen Rohstoffe und was kostet uns das jetzt, eben diese abzubauen? Und jetzt natürlich hier ganz klar Kritik an dem Argument, was ich jetzt gleich machen werde. Die Kosten dessen sind häufig anfangs nicht gleich abzusehen. Das ist auch normal so. Das ist eigentlich bei jedem Großprojekt oder bei eigentlich jedem Projekt so. Ich habe irgendwo Unsicherheit und ich glaube, das Ganze kann man auch eben sehr gut in den Framework rund um Entscheidungen der Unsicherheit reinpacken. Aber im Prinzip geht es eben darum, die Gesellschaft möchte irgendwas erreichen. Ja, ich möchte beispielsweise im Zuge der Industrialisierung der russischen Gesellschaft während der Sowjetunion möchte ich beispielsweise sehr viele Maschinen. Dafür brauche ich gewisse Edelmetalle, gewisse auch einfach so Metalle und da muss ich irgendwie rankommen. Und jetzt habe ich natürlich oder haben wir mit dem Beispiel der Sowjetunion einen gewissen Sonderfall, denn hier werden die Ziele der Gesellschaft und auch die Kosten, um diese zu erreichen, auf eine Art und Weise festgelegt, die jetzt halt vielleicht nicht mit den demokratischen Idealen übereinstimmen, wie wir sie heutzutage gewohnt sind. Aber für mich ist es auch einfach nur dementsprechend kann ich runterbrechen, ja, wenn ich jetzt eben einen Entscheidungsträger habe, sei das jetzt halt eine demokratische oder vielleicht sogar eine anarchistische, kapitalistische Gesellschaft, die das versucht, sehr, sehr dezentral zu entscheiden, Ich habe auf jeden Fall irgendein Entscheidungsorgan, was sagt, okay, das sind die Kosten, das möchte ich erreichen und wie komme ich dahin? Ja, und die Kosten sind beispielsweise eben, wie wir es jetzt schon dargelegt haben, sehr, sehr hoch. Ja, es ist eine bitterkalte Region. Die Lebensumstände sind für die meisten Leute, würde ich jetzt halt mal behaupten, nicht unbedingt die besten, aber beispielsweise, was in dem Video auch klar wird, ist, dass Nickel Norilsk ja auch einer der besten Arbeitgeber Russlands ist. Also es gibt, schätzungsweise war es damals zu den Gründungszeiten nicht freiwillig, ob man da jetzt halt mehr oder weniger freiwillig, ob man da arbeiten wollte, aber heutzutage ist es schätzungsweise schon freiwillig, ob ich sagen würde, okay, ich möchte dort arbeiten. Und anscheinend, ja, die Stadt hat über 100.000 Einwohner, ist es trotzdem noch für viele Leute die Abwägung zu sagen, hey, beispielsweise der Lohn ist es mir wert, dort leben zu können, auch wenn es dann im Winter minus 40 Grad hat.
Um vielleicht da noch weiter drauf einzugehen, das ist ein sehr guter Punkt, den du gerade ansprichst, gerade weil das ja auch ein Preis ist, der letztendlich nicht ökonomisch bezahlt wird, sondern ja von den Leuten, die dort leben. Also die Umstände an sich sind natürlich
nicht auch monetär.
Genau, eine psychologische Geschichte. Und Fun Facts zu, oder Facts generell, besonders fun sind sie ja nicht, zu Norilsk. Wie Tom schon gesagt hat, liegt Norilsk im Polarkreis und hat damit natürlich arktisches Klima. Also das, was Simon gesagt hat mit minus 40 Grad, ist dementsprechend absolut Realität dort. Und zwar auch nicht nur an ein, zwei Tagen im Jahr, sondern in der Mehrheit der Tage des Jahres. Dazu liegt es natürlich noch im ganz Norden Russlands, also am Eismeer. Ja, deswegen natürlich auch die Erreichbarkeit per Schiff. Das zieht die Konsequenz mit sich, dass diese Stadt natürlich auch überdurchschnittlich viel Wind hat. Und Wind in der Polarkreisregion ist sowieso immer extrem, extrem belastend für Menschen. Und was Simon auch schon gesagt hat, dass der Norilsk Nickel einer der besten Arbeitgeber Russlands ist. Also Norilsk ist tatsächlich die Stadt mit dem höchsten durchschnittlichen Pro-Kopf-Lohn, was die Arbeiterklasse angeht. Also die Leute, die dort arbeiten, werden am besten bezahlt in ganz Russland. Allerdings ist es in Norilsk auch so, dass die in Russland ohnehin schon sehr geringe Lebenserwartung im Vergleich zur westlichen Welt signifikant niedriger ist als im Rest des Landes. Also, um das in Kontext zu setzen, wir haben eine Stadt, die einen Inselcharakter hat, wie Tom das schon beschrieben hat, die nur für diese Bergbauindustrie nützlich ist, weil man da sonst eben nichts anderes machen kann. Es gibt eben keine Erreichbarkeit, keinen Handel, gar nichts. Und die Menschen, die dort leben, leben in absolut widrigsten Umständen, was das Klima angeht, und werden sehr, sehr gut bezahlt dafür, dass sie dort leben, haben aber dadurch, dass nicht nur die widrigen Klimaumstände herrschen, sondern auch die Metallbergbauindustrie, die eine der schmutzigsten und umweltverseuchendsten Industrien ist, die es gibt, natürlich auch mit extrem vielen Giftstoffen zu tun. Und dementsprechend, also ich mich richtig erinnere, ist das Durchschnittsalter in der Lebenserwartung, oder das Lebenserwartungsalter bei russischen Männern liegt um die 70. Und in Norilsk ist das etwa 5 Jahre noch mal niedriger. Also der Preis ist schon signifikant, den die Leute dort zahlen. Und ich glaube, das gibt dem Ganzen in der Diskussion um diese Transitionsräume schon einen guten Rahmen, weil ich denke, es gibt keinen so sehr prototypischen Transitionsraum auf der Welt wie diese Stadt, weil sie wirklich explizit nur dafür existiert, diese Metalle dort zu extrahieren. Und wie Simon das auch schon gesagt hat, deshalb, dass heute die Freiwilligkeit beherrscht und die Leute eben nicht im Gulag dort arbeiten, sondern aus der Motivation vermutlich heraus, dass sie eben sehr viel mehr verdienen als anderswo, ist das ein Trade-off, der so ja willentlich von allen Parteien, die beteiligt sind, eingegangen wird. Und ich glaube, das gibt eine exzellente Grundlage, um jetzt da einige Fragen, die du, Tom, im Vorfeld schon angesprochen hast, zu diskutieren. Und ich denke, das ist jetzt der logische nächste Schritt.
Ich würde noch ein bisschen Trivia geben zu Norilsk. Es ist tatsächlich, wie du gesagt hast, eine extrem schmutzige Stadt. Das ist sogar eine der verschmutzten Städte der Welt. Und nur um das mal irgendwie in einen Kontext zu setzen, wir haben eine Bergbauindustrie. Das heißt, Umweltschäden werden vor allem durch Nebenprodukte der Industrie vor Ort ausgelöst. Das heißt, es ist vor allem Nitratbelastung, aber es ist auch Schwefeldioxidbelastung. Das heißt, das, was früher Vielleicht erinnern sich noch manche, die sauren Regen ausgelöst hat, die es auch bei uns hier gab und die die Natur extrem zerstört haben. Das ist dort Realität, das ist dort Alltag. Es gibt eine tote Zone, die Norilsk umgibt. Also da gibt es sowieso nicht so viel Natur, ja, das haben wir schon geklärt. Wir befinden uns hier im Subpolarkreis, das ist schon sowieso sehr hart, aber trotzdem gibt es on top noch eine tote Zone, die Norilsk als Stadt komplett umgibt, die aufgrund der hohen Schwefeldioxidemissionen entstanden ist und die beträgt etwa 2 Millionen Tonnen im Jahr, was mehr ist als die Schwefeldioxid-Emissionen von ganz Schweden zum Beispiel oder Norwegen. Also das übersteigt die Produktion ganzer Länder und die sind wiederum selbst starke Bergbauregionen. Das ist jetzt nicht so, dass wir hier wir vergleichen irgendwas, wo gar kein Bergbau betrieben wird, mit einer Bergbaustadt, sondern ja, die betreiben sehr viel Bergbau und haben trotzdem geringere Emissionen als diese eine Stadt, was schon also extreme Kosten sind. Also klar, du findest immer Menschen, die bereit sind, für entsprechenden Lohn härteste Bedingungen auf sich zu nehmen. Das wäre jetzt auch für mich so das erste Beispiel, was mir in den Kopf gekommen ist, so ein anderer transitionaler Raum für Menschen, der einen ähnlichen Isolationscharakter aufweist wie Norilsk, wäre die Arbeit auf Hochseeschleppern oder Hochseefischern oder halt eben auch Bohrinseln. Also die klassischen Beispiele von Hochlohngewerben, die aber so extreme Bedingungen aufweisen, dass die wenigsten Menschen dazu bereit sind, sich dafür zu opfern, obwohl der Lohn so hoch ist. Und ähnlich wie auf einer Bohrinsel ist es auch so, dass die meisten Menschen, die nach Norilsk zum Arbeiten kommen, dort nur übergangsweise arbeiten wollen. Also die wollen dorthin kommen, wollen die Lohnverhältnisse sozusagen ausnutzen, um dann später, wenn sie genug Geld verdient haben, in schönere Regionen umzusiedeln. Was aber, finde ich, die Probleme weiter unterstreicht, weil wir den transitionalen Charakter nicht nur in der ansässigen Bevölkerung haben, sondern auch, also das ist ein Effekt, der sich über die Stadt an sich hinwegzieht. Und genau das ist, finde ich, das Problematische, dass man eben durch diese remote getroffene Entscheidung, wir brauchen die Rohstoffe, also bauen wir sie dort ab, einen Ort geschaffen haben, wie du, Tim, das im Intro, also bevor wir die Folge gestartet hast, schon mal betitelt hast, einen Ort geschaffen haben, der geopfert wird. Und darüber hinaus eben auch alle, die daran beteiligt sind.
Ich glaube, es ist nochmal wichtig, hier ist es auch, wir haben es schon häufig angesprochen, diese transitionalen Räume einzugehen. Ja, meine ökonomische Bildung, wenn wir mal sagen, okay, das sind eigentlich nur Werkzeuge. Ja, wir haben irgendein Ziel, was wir erreichen wollen, wie ich das vorhin schon angesprochen habe. Ja. Beispielsweise, wir wollen industrialisieren, wir wollen jetzt diese Maschinen oder was auch immer. Ja. Und das sind einfach nur Werkzeuge. Und es ist natürlich die Frage, wie wollen wir beispielsweise das Leben, was sich dort abspielt, sich auch unter anderem beispielsweise anfühlt. Also die Hochrechnungen sind ja, dass ungefähr 100 bis 200 Jahre dort noch ausreichend und in Wirtschaftlichkeit geprägter Menge noch die jeweiligen Mineralien gibt. Und das bedeutet, dass schätzungsweise so lange auch noch tendenziell ein profitabel, und ist hier, glaube ich, sehr, sehr wichtiges Wort, ein profitabler Ort ist, um eben diese Rohstoffe abzubauen und dementsprechend, dass es den so lange noch geben wird in seinem transitionalen Zustand. Und das Video, was wir uns angeguckt haben, was wir auch natürlich verlinken werden für diejenigen, die sich die gesamte Informationsflut geben wollen, geht auch noch auf ein paar andere transitionale Räume ein. Aber ich finde, wir haben viele Sachen, die wir heutzutage eben als Mittel verwenden, von denen wir sagen, die sind allerdings ein sehr, sehr starker oder vielleicht großer oder ein Teil, der sehr viel von unserem Leben einnimmt, den wir vielleicht aber nicht nur als Mittel irgendwie sehen wollen. Ja, Beispiele sind irgendwie, was immer reinkommt, sind Bahnhöfe oder irgendwelche öffentlichen Verkehrsmittel insgesamt. Eigentlich einen Ort, den wir nur benutzen, um von A nach B zu kommen, dahin gehen, das ist eigentlich ein Werkzeug. Aber nichtsdestotrotz finden wir oder empfinden wir manche schöner als andere. Ja, irgendwelche Bahnhöfe, die vielleicht recht neu sind, je nachdem, was man für eine ästhetische Prägung hat, weniger schön. Dann gibt es aber auch manche, wo man sagt, oh wow, was schon mal King's Cross gewesen hier in London. Man sagt, okay, die sehen von außen auch einfach schon imposant aus. Das sieht aus wie ein Ort, den ich jetzt beispielsweise nicht nur im Sinne von, ich habe das als Mittel, sondern sie erfüllen auch irgendwo ein Endziel, beispielsweise das Endziel der Ästhetik, das ich irgendwie konsumieren kann oder was ich genießen kann, was mir eine Art Nutzen gibt. Und wo der Nutzen nicht nur ein indirekter ist, weil ich dann beispielsweise meine geliebte Familie wieder sehen kann, ja, am Ende der Reise. Und die Reise ist im Prinzip auch nur ein Kostenfaktor, den ich aufnehme. Ja, in unserem Norilsk-Beispiel ist es halt eben, dass ich in dieser Stadt arbeite und die Kosten jetzt halt nicht nur, ja, keine Ahnung, gesundheitlicher Natur habe, sondern vielleicht auch irgendwie sagen würde, sieht doch einfach potthässlich aus. Ne? Man kann es irgendwie nicht sugarcoaten. Es ist, wie es ist, außer man hat halt einen gewissen Stil von Ästhetik. Ich glaube, da gibt es ein paar Leute, die das dann interessant finden würden, aber ich glaube, das ist der geringste Anteil der Bevölkerung. Und dementsprechend frage ich mich, kann man es irgendwie schaffen, dass die Mittel auch irgendwie eine Art Zweck in sich selbst erfüllen? Ja, also Beispiel, was da auch noch genannt wird, was ich sehr, sehr lustig fand, weil ich das damals auch auf Twitter gesehen hatte, dieses Meme von Kühlturm in Kraftwerken, in Nuklearkraftwerken, die man dann halt einfach irgendwie, was weiß ich, mit mittelalterlichen Zinnen besetzt hätte. Und die sahen dann natürlich viel, viel cooler aus, was natürlich vollkommen klar ist. Ist natürlich auch vollkommen machbar. Ja, und aber wieso machen wir das nicht? Ja, wieso gestalten wir eben diese Übergangsräume, diese Mittel nicht so, dass sie auch einen Zweck in sich selbst erfüllen? Und das würde mich eure Antwort interessieren. Ich habe eine gewisse Antwort drauf, es ist einfach nicht profitabel genug. Dann kommen wir vielleicht später nochmal zurück auf, sage ich mal, die Regelungen von Privateigentum, was dem Ganzen vielleicht irgendwie mit einspielen könnte. Aber erstmal, das glaube ich, ein ganz interessanter Punkt.
Es wird eine sehr ökonomische Diskussion, das spüre ich schon. Das gibt sich in dem Thema sehr gut. Ich glaube, ein wesentlicher Punkt, auf den wir öfter noch zurückkommen werden im Laufe dieses Gesprächs, ist das Prinzip der Myopik. Myopik bedeutet im Prinzip, dass jemand eine Sache macht, eine Sache baut, ein Projekt angeht mit einem kurzfristigen Zeithorizont. Das ist eine Kurzsichtigkeit im Sinne dessen, wie man mit Dingen umgeht. Dass man also nicht langfristig überlegt, sondern eher kurzfristig. Und ein großes Problem, was halt diese transitionalen Räume per se natürlich haben, ist, dass sie in gewisser Weise immer in irgendeiner Form kurzfristig sind. Ja, also es geht ja darum, ein bestimmtes Konzept auszubeuten, sei es jetzt die Rohstoffe oder sonst irgendwas. Und das hat inhärent von der Gedankenweise, die da mitschwingt, eine gewisse Myopik, weil das ja eine kurzfristige Sache ist. Und natürlich ein Punkt, den Tom sicherlich noch aufgreifen will, ist die Tatsache, dass die Leute, die am meisten davon profitieren, also die schätzungsweise die Vorstände und Eigentümer von Firmen wie jetzt Norilsk Nickel, die eben am meisten verdienen, obwohl ja das Lohnniveau hoch ist, aber werden die sicherlich noch mehr Geld verdienen als die Arbeiter. Das sind ja Leute, die mit dem transitionalen Raum an der Stelle ja gar nichts mehr zu tun haben. Also ich schätze nicht, dass die ihr Headquarter dort haben und dass sie selbst dort vor Ort präsent sind, sondern die werden in den allerseltensten Fällen mal ab und zu mit einem Privatjet reinfliegen und dann die ein oder andere Sache präsentieren oder vielleicht ein neues Museum eröffnen und dann auch wieder rausfliegen. Und das ist natürlich ein Punkt, der vielleicht im ökonomischen Kontext auch in gewisser Weise als Haftung diskutiert werden kann. Also die Leute, die am meisten davon profitieren, von diesem transitionalen Raum, tragen verhältnismäßig auch die geringste Haftung dafür. Und das sorgt natürlich dafür, dass diese Ästhetik-Überlegungen vollkommen flöten gehen. Weil natürlich ein Atomkraftwerk mit mittelalterlichen Zinnen am Kühlturm würde cool aussehen. Und dann könnte man die riesige Fassade auch nutzen, um dort tatsächlich Kunst zu produzieren. Also ich persönlich lebe jetzt hier in einem Haus, was eine sehr große Außenfassade in die Innenstadt Bayreuths hat. Und da ist tatsächlich eine gesamte Seite des Hauses ist mit einem Graffiti der Markgräfin bemalt. Und das ist auch wirklich, also das ist keine Schmiererei, sondern das ist ein richtiges Projekt gewesen, was auch wirklich ästhetisch ist und einfach auch viele Leute, die an einem Haus vorbeigehen, halten auch einfach mal inne und schauen sich das ein paar Minuten an, weil es einfach echt cool gemacht ist. Und davon gibt es in Bayreuth mehrere, so riesengroße Graffitis, die halt irgendwas darstellen, was mit der Geschichte der Stadt zu tun hat. Und ich denke, ein Atomkraftwerk Kühlturm würde sich für sowas zum Beispiel auch perfekt anbieten, weil ja die Fassade auch riesengroß ist und diese Wölbung gibt sicherlich auch irgendwelche coolen visuellen Effekte her, wenn sich da ein Künstler mit auskennt. Und das sind aber wiederum alles Dinge, die halt der Person, die am meisten damit verdient, nämlich dem Eigentümer, in irgendeiner Weise Aufwand bereiten, entweder Aufwand im Sinne von Kosten, dass man es organisieren muss und zahlen muss, oder auch Aufwand im Sinne von, dass man sich Gedanken drüber machen muss, will man das jetzt machen oder nicht. Und wenn man selbst eben nicht in der, in Anführungsstrichen, Haftung ist, dass man diese lokale Präsenz hat zu diesem Objekt, dann spielt es letztendlich keine Rolle. Und das sorgt dafür, dass das in dieser myopischen Betrachtungsweise dann einfach irrelevant ist, weil dann ist das Argument sozusagen, ja, ist mir doch egal, wenn es dumm aussieht, steht ja jetzt eh nur 50, 60 Jahre.
Ich denke, ein Faktor, der da stark mit reinspielt, ist, wie sehr man sich zu dem, was man da baut, zugehörig gefühlt. Also jetzt im Beispiel von Norilsk, also der Chef von Norilsk Nickel, Wladimir Potanin, der lebt, glaube ich, in Moskau oder so, und ist tatsächlich einer der reichsten Männer Russlands. Also ist einer der einflussreichsten Oligarchen, die es da gibt. Der hätte mehr als genug Geld, Norilsk zumindest einigermaßen ästhetisch zu gestalten. Also man muss ja jetzt hier nicht die großen Visionen haben, dass das eine wunderschöne Stadt ist. Aber es geht ja darum, dass das, was einem zu einem gehört, auch einen gewissen repräsentativen Charakter hat. Also um da mal auf dieses Bahnhofbeispiel von dir zurückzukommen, Simon, ist ja so, dass Bahnhöfe auch oft Prestigeprojekte sind, also wie der TGV-Bahnhof zum Beispiel, das schon als Prestigeprojekt geplant wird und umgesetzt wird und repräsentativen Charakter dann für ein ganzes Land zum Beispiel hat. Oder wie bei uns halt Bahnhöfe, die dann Aushängeschilder für Städte sind, zum Beispiel der Frankfurter Hauptbahnhof oder so, der ja von außen auch ein Prachtbau ist und man kommt an, man betritt einen neuen Ort und dieser Ort präsentiert sich demjenigen, der neu dorthin kommt und möchte dann gleich mit dem ersten Eindruck sozusagen überwältigen, beeindrucken, möchte zeigen, was hier ist und sozusagen auch den Ort an sich attraktiver machen für denjenigen. Und da haben gewisse Menschen dann natürlich ein Interesse daran. Zum einen die dort leben und die sich dem zugehörig fühlen, also man selbst als Bewohner einer Stadt, der hat ja auch Interesse daran, dass wenn Leute in diese Stadt kommen, dass sie sagen so, wow, krass, toll, hier möchte ich auch leben, das ist ja ein Traum. Und der will nicht, dass die Leute herkommen und sagen so, ja, wer will denn hier wohnen? Und dann auf der anderen Seite natürlich in der Demokratie, die Lokalpolitiker, die das auch irgendwie für sich nutzen wollen, dass das ein Aushängeschild ist mit ihren Projekten. Aber je weiter entfernt man wieder von dieser Zugehörigkeit, von dem Zugehörigkeitscharakter zu etwas ist, zum Beispiel wenn jetzt jemand einen neuen Industriezweig in einem Industrieviertel von der Stadt irgendwie eröffnen möchte und er durch viele versteckte oder auch offene Wege entfernt wird von dem Vorhaben, was er verwirklicht, weil zum Beispiel er nicht tatsächlich Eigentümer von dem Land ist, auf dem er seine Fabrik jetzt baut, oder weil er durch verschiedene bürokratische Wege gehindert wird, daran das Projekt so umzusetzen, wie er sich's vorstellt, dann wird man immer pragmatischer in dem, was man am Ende dann produziert und versucht mehr den Funktionalitätscharakter zu bedienen als diesen repräsentativen Charakter dessen, was man errichtet, weil man ja entsprechend viel Kosten aufwenden muss, um den überhaupt irgendwie realisieren zu können. Und je höher schon allein die Kosten für den funktionalen Charakter sind, desto weniger hat man Interesse daran, auch noch den repräsentativen Charakter zu bedienen. Und ein interessanter Punkt für mich ist, wie kann man diese Lücke schließen? Also wie kann man dieses Zugehörigkeitsgefühl zu etwas wieder mehr betonen, mehr schaffen? Und ich denke, auf der einen Seite ist dieser Charakter des Privaten, das Naheliegendste. Also wenn man sich jetzt vorstellt, ich baue mir ein Haus, in dem ich dann für den Rest meines Lebens wohnen möchte, dann ist es mir sehr, sehr wichtig, dass dieses Haus schön ist, dass das Grundstück schön ist, dass die Lage gut ist. Ich beachte sehr, sehr viele Aspekte, die nur mit diesem Wohlfühlcharakter meines Lebens zu tun haben. Klar spielt da auch eine Rolle, wie weit ist es von meinem Arbeitsplatz entfernt und so weiter. Aber wenn ich mir vorstelle, den Rest meines Lebens dort verbringen zu müssen, dann steigt für mich der Wert von allem, was mit jetzt im weitesten Sinne Ästhetik und Lebensqualität zu tun hat. Während, wenn das für mich ein Übergangsort ist und ich suche zum Beispiel nur eine Mietswohnung, dann sind mir viele Dinge egaler und Funktionalität hat einen höheren Wert für mich. Weil ich sage, okay, die nächsten 5 bis 10 Jahre bin ich hier und das muss möglichst nah an der Arbeit liegen. Das macht mir das Leben leichter und dann nehme ich zum Beispiel in Kauf, dass das Haus von außen irgendwie ein bisschen scheiße aussieht oder dass irgendwie da eine laute Straße ist oder sonst irgendwas, was ich niemals machen würde, wenn ich da mein ganzes Leben drin visualisieren würde und zum Beispiel auch mir überlegen würde, ich würde da meine Familie gründen und so weiter. Also da steigt schon alleine dieser Kostenaspekt auf einmal ins Unermessliche, wenn man diese Zeitrelevanz erhöht. Und bei solchen Projekten wie einer Bohrinsel oder einer Fabrik oder halt einer ganzen Bergbaustadt ist es, finde ich, essentiell, dass man denjenigen, der das meiste daran, also den meisten Anteil daran hat, bei Norilsk ist es zum Beispiel perfekt, weil es gibt eigentlich keinen anderen Arbeitgeber dort, mehr oder weniger. Also fast alle Menschen, die dort leben, leben nur wegen Norilsk Nickel da. Und wenn man den jetzt komplett in die Verantwortung nimmt für diese Stadt und er da im blödesten Fall selbst wohnen müsste, natürlich wäre es ihm dann wichtig, dass dort keine Umweltverschmutzung stattfindet. Er leidet ja dann selber drunter, dass dort die Straßen schön sind, dass es Infrastrukturen gibt, die das Leben leichter machen, dass es dort Kultur gibt, die Ästhetik aufgewertet wird. Aber solange man weit entfernt ist von dem Zentrum dessen, dann ist einem das nicht mehr so wichtig, weil es finden sich ja genug Menschen, die halt für den Lohnausgleich die Arbeit für einen dort erledigen. Das ist, denke ich mal, jetzt nicht so das Problem generell.
Also ein paar Punkte. Erstens mal, was ist denn das Gegenteil von Prestige? Also du hast gerade eben von Bahnhöfen gesprochen und das Erste, was mir in den Sinn gekommen ist, war Stuttgart 24 und ich weiß nicht, irgendwie, es ist jetzt nicht das Prestigehaftigste, was wir in Deutschland haben. Aber ich meine, alles, was wir jetzt angesprochen haben, ist was, mit dem sich ökonomische Forschung schon seit Ewigkeiten beschäftigt und wozu es eigentlich eine theoretische, ganz einfache Lösung gibt. Ja? Also es geht hier um Eigentumsrechte und wie sich das schön nennt, externe Effekte, ja? Die gibt es im Positiven und im Negativen. Im Negativen haben wir sie auch schon angesprochen, und zwar die Verschmutzung, die durch den Abbau der Ressourcen, der Mineralien vor sich trifft und im Positiven natürlich, wenn man jetzt sagt, hey, ich als Privatperson investiere jetzt irgendwas in ein öffentliches Gebäude oder muss ja gar nicht mal öffentlich sein, kann ja ein privates Gebäude sein. Meistens sind es tatsächlich private Gebäude, die dann schön aussehen und die Leute ergötzen sich dann daran, dass ich hier das Investment getroffen habe und müssen aber dafür nichts zahlen. Ne? Die laufen da vielleicht tagtäglich dran vorbei und ich habe jetzt schön gelatzt und die denken sich, ach Mensch, sieht das schön aus. Ne? Ich erinnere mich noch, als ich das Prinzip kennengelernt hatte, damals im Studium, Shoutout geht raus, Martin Leschke, das Beispiel mit Gartenzwergen im Garten, ja, stellt euch vor, es gibt halt irgendjemanden, der Gartenzwerge ganz, ganz super findet und auf einmal stellt der Nachbar ganz viele Gartenzwerge raus, weil er die halt auch toll findet, so. Aber vielleicht nicht so toll, wie ich die finden würde. Und deshalb freue ich mich natürlich super daran und muss aber dafür gar nichts zahlen. Ist natürlich ein super Deal. Ne? Und man könnte jetzt vielleicht auch sagen, okay, jetzt ist vielleicht der Chef von Nickel Norilsk, ja, jetzt zwingen wir ihn vielleicht dort zu leben. Ist die Frage, wie viel würde er investieren? Ja, in sein Haus wahrscheinlich sehr viel, es wird wahrscheinlich sehr schön aussehen. Dann vielleicht noch den Weg von seinem Haus zu seiner Arbeit. Ja, aber ansonsten weiß ich nicht. Kommt natürlich darauf an, was ist es ihm wert. Und ich glaube hier, das ist einfach das zentrale Diskussionsargument, mit dem man sich beschäftigen muss. Und da gibt es eigentlich gar nicht so viel dran zu rütteln. Was ist denn eigentlich einem wert, dass es irgendwie schön aussehen wird? Ja, wir können jetzt natürlich sagen, wir haben irgendwelche öffentlichen Bauten oder irgendwelche Bauten, die in der Öffentlichkeit sehr stark wahrgenommen werden. Ich glaube, wenn man da ein bisschen zurückgeht in der in der Gesellschaft findet man hier, glaube ich, in der Gesellschaft, in der Geschichte findet man einfach eine schöne Lösung des Problems. Und zwar, du hast vorhin angesprochen, ja, heutzutage ist es halt vielleicht irgendwie geschuldet durch die Anonymität von Unternehmen oder Firmen insgesamt, dass ich nicht mehr irgendwie dieses Haus mit irgendjemandem verbinde oder irgendein Gebäude mit irgendjemandem verbinde. Das ist auch nicht mein Gebäude, das ist eigentlich alles Mögliche, was im öffentlichen Raum steht, sein. Und hier ist es beispielsweise eben, na gut, wenn ich damals jemanden hatte, der ein angesehener Kaufmann war und der hat vielleicht ein neues Handelskonto gebaut, irgendwie in Hamburg oder was weiß ich, oder in irgendeiner Handelsstadt, und hat es dann schön aussehen lassen, im Sinne von einfach irgendwie ästhetisch dem zeitgemäßen Standard von Ästhetik angepasst und hat gesagt, Mensch, da butter ich jetzt einfach noch ein bisschen mehr rein, was ich eigentlich nicht bräuchte. Ne? Die Funktionalität ist gegeben, ich kann alles mit dem Ding machen, aber nichtsdestotrotz haue ich da noch was rein, weil es mir wichtig ist, dass mich die Leute beispielsweise als jemanden ansehen, der irgendwie einen Sinn für Ästhetik hat oder der denkt, hey, ich schaue hier auf jeden anderen, der sich dieses Haus vielleicht anguckt und sich daran erfreut, dass irgendwie diese Art und Weise existiert. Und dementsprechend war es ihm wert, das zu tun. Ja, und heutzutage in der Gesellschaft haben wir nun mal das Problem, dass viele von unseren öffentlichen Gebäuden öffentlich oder demokratisch ihre Eigentumsverhältnisse organisieren. Ja, das heißt, irgendwie jeder hat im abstrahierten Sinne vielleicht Anteil daran, weil es irgendwie öffentliches Eigentum ist. Aber niemand hat irgendwie wirklich die Verantwortung, die er dafür übernimmt in dem Sinne. Und dementsprechend ist halt auch vielleicht die Zahlungsbereitschaft für sowas sehr, sehr gering. Ich könnte mir jetzt halt nämlich vorstellen, okay, jetzt sagen wir, hey, wir können Norilsk schöner machen, aber dafür bekommt ihr halt irgendwie, keine Ahnung, 5% weniger Gehalt. Ne? Einfach jetzt halt mal so. Auch klar, der Typ, der könnte das jetzt halt stemmen aus seinem eigenen Vermögen, was er hat, aber das sagen wir jetzt einfach mal, was ist es euch wert? Ja? Wäre es euch wert, dass ihr 5% weniger Gehalt habt, aber dafür sieht es halt, keine Ahnung, setzen wir Projekt ABC um und die Häuser sehen jetzt halt einfach nicht mehr so aus, sondern anders, was ihr jetzt halt irgendwie vielleicht subjektiv, ästhetischer noch irgendwie finden würdet. Ist natürlich auch noch ein weiteres Problem, was ist Ästhetik überhaupt? Ja, viele Leute haben da ja natürlich unterschiedliche Ansichten und das ist natürlich auch gut so. Aber das sind all diese Fragen, die offen auf einer, sag ich mal, erst auf einer zweiten Ebene vielleicht offensichtlich werden, wenn man darüber nachdenkt. Ja, also ich habe eben diese Geschichten, also wenn mir das privat als Individuum wichtig ist, dass ich vielleicht angesehen werde und oder vielleicht auch in der Gesellschaft lebe, in der Ansehen auch darüber definiert wird, wie man sich präsentiert, ja, dass ich nicht irgendwie, wie man das heutzutage hat, dass die Reichen in ihren Vierteln leben. Ich möchte es auch gar nicht negativ kritisieren, aber es ist einfach ein Faktum und dann recht abgeschottet vom Rest der Welt sind. Natürlich haben die dann super aussehende Häuser und so weiter, aber die Mehrheit der Gesellschaft kann sich jetzt zum Beispiel gar nicht daran erfreuen, dass es jetzt dazu eine super Villa ist oder die sieht jetzt halt aus wie so eine Terrakotta, irgendwie so eine toskanische Villa oder so, was ich ästhetisch sehr ansprechend finde, aber gibt es halt nicht so häufig, weil, nun gut, es sind auch einfach Kosten, die eingegangen werden müssen. Und wenn ich in der Abwägung für mich als derjenige, der über die Ressourcen verfügt, für mich irgendwie bestimme, dass es das nicht wert ist, dann ist es nun mal so. Und ich finde, man kann dann von außen hin gar nicht so viele Argumente machen, weil alles andere wären tatsächlich verschwendete Ressourcen für die Gesellschaft.
Da ist wieder die Frage, wie weit kann man den Nutzen, der hinter so abstrakten Dingen wie eben Ästhetik steht, quantifizieren und dann auch rechtfertigen. Weil letztlich die Sache, wo wir uns ja alle einig sind, ist, dass es alles, was man erschafft, was über die pure Funktionalität hinausgeht, wird in irgendeiner Form mehr Ressourcen beanspruchen, als wenn man es eben nicht machen würde. Also Beispiel des Graffiti an meiner Hauswand. Wenn man die Hauswand einfach so gelassen hätte sie natürlich weniger Ressourcen verbraucht, weil dann ja die Farbe und die Arbeit, die dafür notwendig war, die Farbe so in bestimmter Weise aufzutragen, eben nicht haben stattfinden müssen. Und das ist sicherlich eine Frage, die man, wenn man sie weitergehend diskutiert, gar nicht mehr um diese Privatisierungsdebatte herum kriegen kann, weil letztendlich ich persönlich sage das auch immer so, wenn man sich das Universum an sich anguckt. Ich meine, wir sind ja alle Teil des Universums. Ja? Also dessen sind wir uns ja alle bewusst. Wir sind ja physisch existent. Aber den Anteil, den ich persönlich oder jeder Einzelne von uns auch im Generellen am Universum hat, der ist so verschwindend gering, dass uns das jetzt in keinster Weise irgendwie interessiert oder betrifft, wenn jetzt zwei andere Galaxien miteinander kollidieren und da alles vernichtet wird. Das ist uns echt voll scheißegal. So, das ist so weit weg, das spielt für uns keine Rolle mehr. Und dieses Problem, was dort im Großen besteht, haben wir jetzt sozusagen im Kleinen hier in diesem Kontext der liminalen Räume, wie man das schön genannt hat in dem Video, dass wir Gebiete haben, wo sich alle irgendwie drauf einigen, so wie eben in Norilsk. Okay, hier ist es halt scheiße, aber wir kriegen halt XY Positives dafür. Und demnach ist es dann in Ordnung, das einzugehen, dass diese Todeszone da besteht mit dem ganzen vergifteten Schwefelzeug, also Schwefeldioxidmüll, dass die Stadt natürlich einfach darauf ausgelegt ist, dass man die Funktionalität hat, dass man halt möglichst, dass die Arbeiter möglichst nicht erfrieren auf dem Arbeitsweg und that's it, so, dass sie halt überleben, weil man ja eh im Polarkreis verbringt man seine Tage sowieso im Inneren von Gebäuden, also das ist jetzt nicht die Szenerie, wo man irgendwie auf Spaziergänge oder sowas geht, weil das letztendlich einfach akut lebensgefährlich ist, die meiste Zeit des Jahres über. Und das sind alles so Punkte, wo viele, viele Fragen aufgeworfen werden, auch hinsichtlich der Organisation. Und wir haben uns ja mit gesellschaftlicher Organisation in vielen Folgen schon beschäftigt. Und ich glaube, dass wir hier auch wieder ein Argument dafür haben, dass wir in der Situation, in der wir uns jetzt befinden, global, also nicht nur in Deutschland oder Russland, sondern auch global generell, dass wir, glaube ich, noch nicht am Ende der gesellschaftlichen Entwicklung sind, wo wir hinstreben, so wo wir sozusagen einen stabilen Konvergenzpunkt haben, wie sich's entwickelt. Also was ich damit meine ist, wir sehen ja weltweit, dass sich das Prinzip der Demokratie tendenziell mehr ausweitet, als dass es schrumpft. Also es gibt natürlich Länder, die demokratische Tendenzen verlieren, aber es gibt global mehr Länder, die demokratische Tendenzen zulegen, als dass sie abnehmen. Also das scheint ein Prozess zu sein, der sich in gewisser Weise ausbreitet, wo man sagen könnte, die Demokratie als Algorithmus, um gesellschaftliche Organisationen zu regeln, die scheint dominanter zu sein als die anderen Formen, zumindest langfristig betrachtet. Und was aber nicht am Ende ist, was wir definitiv noch in einem großen Wandel erleben werden, ist die Struktur des Kapitalismus, wie sie momentan auf der Welt vorherrscht. Weil wir global ja sehen, dass die Probleme, die daraus entstehen, scheinbar in irgendeiner Form immer weiter eskalieren und wir in Situationen kommen, wie wir jetzt global auch sehen, dass die politische Spaltung immer weiter zunimmt. Und das sind natürlich Dinge, wenn das Konsequenzen einer Wirtschaftsordnung sind, die dann mit diesem demokratischen Prinzip, das ja auf der Organisationsebene sich durchzusetzen scheint, im Widerspruch stehen. Und die Tatsache, dass wir eben so diese Norilsk-Idee haben, also ein Gebiet, in dem sozusagen viele Menschen, die ja aus einfachen Verhältnissen stammen, sonst würden sie ja nicht von einem hohen Lohn angezogen werden, dass die sozusagen ihre Opfer bringen, um dann wirtschaftlich aufzusteigen und dann aber natürlich einen anderen Preis dafür zahlen. Dieses Konstrukt ist meiner Meinung nach nicht langfristig stabil, deswegen ja auch ein liminaler Raum. Und ich glaube, wir werden vielleicht nochmal eine extra Folge dazu machen irgendwann, aber es geht tatsächlich darum zu überlegen, wie kann man die kapitalistischen Prinzipien so nutzen, dass man diese Energie, die dadurch frei wird, und das ist ja auch zweifelsohne die Wirtschaftsform, die am meisten Wachstum und am meisten Lebensqualität letztlich auch bietet, dass man diese Kraft, die dahinter steht, nutzen kann, um sie besser zu synthetisieren mit den gesellschaftlichen Erscheinungen, dass eben die demokratischen Prinzipien scheinbar zunehmen. Weil was ja in dem Video auch angesprochen wurde, um vielleicht schon die Überleitung zu machen für eine Sache, die Tom auch noch sehr wichtig war diese Feudalisierung. Also die Überlegung, dass man sagt, okay, Norilsk wird jetzt einfach zu diesem Feudalgebiet und der Chef von der Firma der ist jetzt der feudale Herrscher, der Statthalter, der Gouverneur, wie auch immer man es nennen will. Und der steht jetzt in der Verantwortung, sich darum zu kümmern. Er ist sozusagen die Regierung. Er kann sich überlegen, was er für Steuern einsetzt, wie er das alles organisiert und so weiter. Und das ist jetzt natürlich ein Ansatz, diese Diskrepanz zwischen der gesellschaftlichen Organisation und der kapitalistischen Wirtschaftsordnung irgendwie zu verschmelzen. Und ich denke, da können wir jetzt, wenn ihr da Interesse dran habt, mal schon mal ein bisschen stöbern und weiter überlegen, wie man damit umgehen kann.
Ja, um das mal gleich aufzugreifen, ich finde das besonders interessant in dem Aspekt, dass wir ja hier einen transitionalen Raum haben. Also es ist ganz klar, dass diese Bergbaustadt, sobald die Rohstoffe ausgeschöpft sind, halt einfach ihre Relevanz verliert. Und das ist jetzt in dem Fall ein ganz gutes Beispiel, weil wir das Prinzip dessen schon kennen. Also ganz konkret jetzt in Deutschland haben wir das komplette Ruhrgebiet als beispielhaften Ort dafür, wo genau das passiert ist. Also wir haben hier auch Bodenschätze ausgebeutet und daraus hat sich ein riesiges Siedlungsgebiet entwickelt, was dann aber durch den Wegfall der Bodenschätze erstmal in der Schwebe stand und man wusste jetzt nicht, okay, was machen wir jetzt da draus? Und dann muss irgendwie eine alternative Nutzung her, es muss umgewandelt werden. Und jetzt war es glücklicherweise so, dass die jetzt nicht irgendwie woanders hin konnten in der Masse, wie sie da waren. Das heißt, es war eine Notwendigkeit, eine Alternative zu finden, weil eine Komplettabwanderung des Ruhrgebiets einfach aussichtslos war in dem Sinne. Und das ist jetzt bei Norilsk weniger der Fall, weil klar, man kann es einfach aufgeben und dann ist es halt eine Ruine, die da rumsteht irgendwo. Aber wenn jetzt jemandem konkret die Eigentumsrechte oder die Verantwortung, um es jetzt mal ein bisschen abstrakter zu halten, dafür übertragen wird, dann hat der durchaus ein Interesse daran, dass das die kurzzeitige Nutzung dessen übersteigt in irgendeiner Form. Weil danach ist es immer noch meins und ich bin immer noch dafür verantwortlich. Und entweder ist es halt wertlos, ich habe es so weit ausgebeutet, dass es nichts mehr für mich darstellt, nichts mehr ist, oder ich treffe Maßnahmen und Entscheidungen, die werterhaltend wirken und die das darüber hinaus irgendwie für mich in Wert setzen. Und ich kann damit noch was anfangen, wenn ich sozusagen mit dem, wofür ich gekommen bin, fertig bin. Das ist jetzt keine Garantie dafür, dass es besser läuft, aber ich denke, die Wahrscheinlichkeit dessen, dass derjenige, der dann die Verantwortung dafür trägt, solche Entscheidungen trifft, ist doch wesentlich höher, als wenn er einfach nur verbrannte Erde hinterlassen kann, die ihm dann ja auch gar nicht mehr gehört und für die er keine Verantwortung zu tragen hat. Und das ist jetzt alles, was sich im sekundären Sektor, also im reinen industriellen Sektor abspielt. Was wir aber gar nicht jetzt mit einbezogen haben oder was in der Diskussion ein bisschen wenig gestellt worden ist, finde ich auch der tertiäre Sektor, der ja auch liminale Räume schafft, die früher oder später ihre Nutzungs- und Daseinsberechtigung verlieren werden. Denken wir jetzt mal an Büroräume, die geschaffen werden, also riesige Großraumbüros. In Zeiten, in denen Digitalisierung immer effektiver wird und in denen auch KIs gewisse Aufgabenbereiche einfach effizient übernehmen können oder zumindest die Arbeit so viel vereinfachen, dass wesentlich weniger Menschen für gewisse Berufstätigkeiten nötig sind, die den tertiären Sektor gerade bestimmen, ist es auch so, dass Großraumbüros auch früher oder später vollständig ihre Funktion verlieren. Und wir sprechen hier von gigantischen Raumkomplexen, die nicht weiter nutzbar sind in dem Sinne, weil sie einfach gottverdammt hässlich sind und meistens reden wir hier von Komplexen mit unfassbar viel fensterlosen Räumen. Also wer möchte denn in einem fensterlosen Raum seine Zeit verbringen? Man kann das nicht einfach in Wohnraum umwandeln, zumindest nicht ohne wieder erhebliche Kosten da rein zu versenken, um daraus auch lebenswerten Wohnraum zu machen, in dem dann auch jemand einziehen möchte. Das heißt, es ist auch ein Problem, dass verschiedene wirtschaftliche Sektoren immer mal wieder den Charakter des Transitionalen einnehmen und jetzt gerade den noch erfüllen im sekundären Sektor. Wie gesagt, haben wir den Effekt jetzt schon seit längerem global und wir sehen, wie verschiedene Kulturen damit umgegangen sind oder was zumindest der Outcome war dessen. Aber bei neueren Sektoren der Wirtschaft ist das noch nicht so ganz klar. Aber das Prinzip des transitionalen Raumes ist wieder dasselbe, was auftritt.
Ich glaube, ich bin hier konträr gegen euch aufgestellt. Für mich kommt eine jede menschliche Aktivität nicht ohne irgendwelche transitionalen Zustände aus. Dann sind wir vielleicht sogar noch überall in Einstimmung, aber allein schon, wenn ich irgendwie ein Werkzeug baue, ja, oder mir ein Werkzeug anschaffe, was ich vielleicht später nicht mehr brauche, ja, und ich habe jetzt vorhin schon von Werkzeugen gesprochen, ja, das kann eben nur Risk sein, das kann ein Bürokomplex sein, das, natürlich die ganzen, wenn wir uns mal anschauen, welche Räume die diese Bürokomplexe einnehmen, das sind in den Großstädten dieser Welt, sind das eben die, wie sie so schön genannt werden, Central Business Districts, ja, also das sind, wo häufig die Wolkenkratzer drinstehen. Und jetzt müssen wir natürlich uns fragen, wieso werden diese Wolkenkratzer gebaut? Ja, weil der Platz sehr, sehr rar ist. Ja. Also ich kann es halt nicht in die Breite bauen, also muss ich in die Höhe bauen. Und den Kalkulationen zufolge, die getätigt wurden und schätzungsweise in den meisten Fällen auch so eintreffen, war es das wert. Ja. Und meiner Meinung nach gibt es gar nicht so viel an liminalen Räumen zu kritisieren. Ich habe ehrlich gesagt nichts so viel dagegen, weil für mich spricht es einfach nur, die Gesellschaft hat hier ein gewisses Bedürfnis geäußert. Ja, wir wollen irgendwie das im Sinne vom sekundären Sektor, ja, wir wollen irgendwelche Güter haben, irgendwelche Maschinen oder was weiß ich, Autos, Handys, schieß mich tot. Und im tertiären Sektor, wir wollen, dass irgendwelche, das sind ja eigentlich nicht zwingend technologisch, aber mittlerweile eigentlich schon informationstechnologischen Dienstleistungen beispielsweise vollbracht werden. Und dementsprechend müssen wir gucken, okay, wie kriegen wir das hin? Wie kriegen wir das kostengünstig hin? Und das ist eben das Resultat, was wir dadurch sehen, sind eben diese Räume oder diese Werkzeuge, je nachdem, wie man es nennt, ist im Prinzip genau das Gleiche, die dadurch entstehen. Und jetzt im Sinne von den Büroräumen, ja, also ob man das jetzt hat, ob die aussterben werden, das Ganze wurde schon irgendwie mal vor ein paar Jahren diskutiert, gerade auch irgendwie im Zuge von Corona, als damals niemand mehr ins Büro konnte und so weiter. Nichtsdestotrotz sehen wir, dass das Arbeitgeber trotzdem manchmal wollen, dass man schon oder großteilen wollen, dass die Arbeitnehmer wieder zurückkommen in die Büros. Könnte man jetzt auch eine ganze Folge drüber zu machen, was ist für Kreativität und so weiter. Sagen wir einfach mal, okay, für die Arbeit an sich brauchen wir es nicht, aber vielleicht oder definitiv für gewisse kollaborative Aspekte, gerade im kreativen Entdeckungsprozess, ist es, glaube ich, gar nicht so unwichtig. Aber das ist jetzt nicht das Relevante für die Folge. Aber meiner Meinung nach sind liminale Räume oder Werkzeuge, übergangstransitionale Geschichten, gehen einher dahingehend, dass wir versuchen, unser Leben besser zu gestalten. Ja, wir haben irgendein Ziel, was wir verfolgen und um von A nach B zu kommen, brauchen wir irgendwas. Ja, und im simpelsten Falle müssen wir einfach nur hinlaufen, was funktioniert, aber auch fürs Hinlaufen brauchen wir Energie. Wie beschaffen wir uns diese Energie? Und all diese Geschichten gehen immer so ein bisschen unter, wenn wir auf einer Komplexitätsebene 1 denken. Ja, wir müssen häufig tiefer gehen und sagen, wieso existieren diese ganzen Geschichten überhaupt? Das ist halt nicht, weil irgendjemand sagt so, hey, ich mache dadurch Mad Cash. Und so, ja, okay, Mad Cash dadurch machen ist tatsächlich im Prinzip schon das, was es aussagt. Denn das bedeutet, dass du damit sehr profitabel bist. Und wie kannst du profitabel sein? Okay, jetzt schließen wir mal den Fall von Korruption aus. Dann bedeutet es eigentlich nur, dass du Leuten Mehrwert bietest. Ja? Und darum, das ist ja der ganze Grund, wieso wir diese ganze Chose, die sich Wirtschaft nennt, überhaupt machen. Ja, weil Leute irgendwie einen Mehrwert in ihrem Leben realisieren möchten. Das hat anfangs sehr, sehr simpel angefangen. Wir wollten einfach nur, dass wir eine Sicherheit, der Versorgungssicherheit im Essen haben. Und mittlerweile sind wir dabei, irgendwelche Streaming-Dienste noch besser zu hosten, zu vereinen. Hast du nicht gesehen, schnelleres Internet, pipapo. Und das kann man das natürlich als was ansehen, was man nicht haben möchte. als Individuum, aber nichtsdestotrotz kann ich aus meiner respektiven Perspektive, in der ich die Präferenzen anderer Leute einfach hinnehmen muss, es sei denn, sie beeinflussen mich persönlich jetzt irgendwie. Naja, also wenn jetzt irgendjemand die Präferenz hat, dass ich nicht mehr leben soll, dann beeinflusst mich das schon irgendwo. Solange das eben nicht das ist, muss ich es irgendwie hinnehmen und dann muss ich halt auch irgendwie gucken, okay, was sind die Mittel und Werkzeuge, die eingesetzt werden, um diese Ziele zu erreichen. Ne? Da können wir natürlich wieder zurückkommen auf die Geschichte mit den negativen externen Effekten, ja, Verschmutzung und so weiter. Dein Interesse beispielsweise jetzt hier irgendwelche Ressourcen für die Gesellschaft nützlich zu machen, interferiert mit meinem Interesse beispielsweise hier eine schöne Natur zu haben oder sowas. Und ja, dann haben wir den ganz klassischen Fall von, es gibt Rivalitäten für ein Gut. Das Gut sei jetzt halt beispielsweise mal irgendwie jetzt halt hier die Natur. Ja, ich möchte sie benutzen, um meinen Müll abzuladen. Du möchtest benutzen, um irgendwie durchzugehen. Und ganz klassisch ausgehend von der Annahme, dass jetzt halt niemand irgendwie die Vorherrschaft dafür hat, es sei denn natürlich, irgendjemandem gehört das, wo wir dann wieder im privatisierten Raum wären, wo es natürlich die Nutzungsrechte ganz klar sind, je nachdem, ne? Also dem es gehört, der darf es benutzen. Sagen wir mal, bei Luftverschmutzung ist es natürlich einer der Probleme, die man halt irgendwie kaum lösen kann, weil ja, die Luft, die strömt halt mal von da nach da und dann funktioniert das irgendwie gar nicht mehr so wirklich gut mit den Eigentumsverhältnissen. Aber einfach aus dem Sinne her finde ich die Kritik an der Art und Weise gar nicht so einfach. Also für mich ist es eigentlich mehr so, na gut, es ist halt einfach die menschliche Kondition. Und da kann man so stark wie möglich versuchen, an der menschlichen Kondition zu kritisieren, aber viel dran ändern werden wir nicht können. Es ist menschlich.
Ich finde, du hast da ein paar sehr gute Punkte gebracht und ich werde jetzt in Bezug darauf ein Wort bringen, was auch im Video genannt wurde, und zwar die Entropie. Und das letzten Endes, was wir wollen mit diesem Mehrwert, wie du es schon angesprochen hast, ist ja, dass wir um uns herum die Entropie in irgendeiner Weise reduzieren möchten. Wir möchten um uns herum Ordnung schaffen und sogar diese Ordnung so hoch skalieren, dass wir halt 65.000 Gigabit pro Sekunde streamen können, damit wir halt alle Fernsehsendungen der Welt gleichzeitig in 16K auf unseren Neuralink-Implantaten streamen können. So, das ist halt das, was wir wollen. Und wie wir es in den Gesetzen der Physik wissen, ist die Entropie aber ein Maß, was nicht kleiner werden kann. Das heißt, wir können sie zwar lokal reduzieren, aber der Preis dafür ist immer eine globale Vergrößerung des Phänomens. Also im besten Falle schaffen wir es, dass die Entropie global gleich bleibt, aber wenn ich sie also hier bei mir reduziere, dann muss sie dafür irgendwo anders mindestens um das Maß steigen, was ich bei mir reduziert habe. Und jetzt kommt die Differenzierung dieser liminalen Räume, mit der du schon angefangen hast, Simon, was die externen Effekte betrifft, dass das eine Sache ist, die wir natürlich erstmal hinnehmen müssen. Da können wir an der physikalischen Realität nichts ändern. Aber die wesentliche Frage ist jetzt, wie permanent sind die Probleme, die wir erzeugen? Wie krass sind diese externen Effekte auf der Zeitachse verankert? Weil natürlich ist es so, wenn jemand einen externen Effekt verursacht, dass jetzt, keine Ahnung, irgendeine Kuh furzt und dann stinkt. Ja, das ist dann unangenehm, aber das ist an sich erstmal kein permanentes Problem. Und das anders zu handhaben, als wenn man wie in dem Kontext von Norilsk zum Beispiel einfach ein geografisches Gebiet der Erde sozusagen durch die Verschmutzung einfach vernichtet. Also wenn die fertig sind da in Norilsk mit dem Abbau, dann wird diese Todeszone einfach so groß sein, dass du halt ein riesiges Gebiet hast, wo du halt einfach aus gesundheitlichen Gründen wirklich dich nie wieder aufhalten solltest. Also klar, das ist jetzt wie mit Atommüll, nie wieder natürlich nicht, aber es dauert halt viele, viele Jahre, bis das in irgendeiner Weise wieder greifbar werden kann. Und das sind natürlich Punkte in den externen Effekten, die wir nur sehr, sehr schwer berücksichtigen können, um das adäquat einzupreisen. Und ich glaube, das größte externe Effektproblem, was auch ja global bekannt ist, ist natürlich CO2 beziehungsweise CO2-Äquivalente und der Klimawandel. Und was ich aber an guter Nachricht eigentlich in diesem Thema habe, ist, dass die Weltgemeinschaft an sich dieses Problem insgesamt schon sehr ernst nimmt und dass wir auch global sehen, dass sehr viel Anstrengungen aufgenommen werden, um diese Thematik anzugehen. Und dass wir auch bei vielen Ländern schon sehen, dass die Tendenz eben dahingehend auch funktioniert, dass gewisse Maßnahmen so greifen, dass wir prognostizieren können, bestimmte Klimaziele, wenn man sie jetzt auf die gesamte globale Temperatur aggregiert, dass die tatsächlich in irgendeiner Form erreicht werden können. Und da sehen wir schon, dass dieser demokratische Organisationsprozess, den wir ja weitestgehend global haben, dazu führt, ich glaube, die einzige relevante Ausnahme in der Klimadebatte ist dann wahrscheinlich China. Da funktioniert es allerdings auch. Da sehen wir schon, dass diese Werkzeuggeschichte, wie du es hier erzählt hast, Simon, also diese menschliche Kondition, dass die an sich eigentlich sehr gut funktioniert. Also wir verstehen schon, dass wir Werkzeuge bauen und dadurch natürlich immer diese transitorische Eigenschaft erzwingen. Aber auf der anderen Seite sehen wir auch, okay, wenn wir externe Effekte haben, die tatsächlich das Potenzial haben, richtig übel Schaden zu verursachen, der dann auch nicht mehr kontrollierbar ist. Also jetzt mal als hypothetisches Beispiel, wenn wir jetzt 10 Grad Celsius globale Durchschnittstemperaturerwärmung hätten, dann wären die Schäden, die dadurch entstehen, halt auch für kein Land der Welt in irgendeiner Weise adäquat prognostizierbar. Und dadurch stehen natürlich alle vor dieser Unsicherheit zu sagen, okay, es könnte durchaus sein, dass dann irgendwas passiert, was halt mein Land dann am Arsch ist. So, dann hast du vielleicht so Länder wie Norwegen, die sagen, ja, bei uns ist es ja tendenziell recht kalt, also 10 Grad mehr würde jetzt nicht dazu führen, dass hier alles verbrennt. Aber dann hast du halt vielleicht irgend so eine andere klimatologische Geschichte, die damit zusammenhängt, dass dann irgendwie der Nordatlantik auch seine Temperatur vergrößert, der Golfstrom vielleicht aussackt und dann irgendwelche Lufttemperaturen nicht mehr funktionieren, Winde nicht mehr gehen und dann vielleicht an ganz andere Thematiken halt auftreten, die man nicht vorhersehen kann. Und da sieht man schon, dass wir global das eigentlich schon ganz gut machen, wenn man das mal so ehrlich sagen darf. Also klar, es geht immer besser und es ist nicht alles perfekt, aber insgesamt würde ich schon sagen, dass wir diese Thematik mit einem eher positiven Aspekt eigentlich so global beobachten können. Natürlich haben wir vereinzelte Ausnahmen, jetzt wie zum Beispiel Norilsk, wo du halt dann ein in Anführungsstrichen Drecksloch absichtlich erzeugst, weil du halt diese Metalle willst. Ja, Simon hat das ja schon öfter gesagt, die Sowjetunion hat angefangen damit zu sagen, wir wollen diese Maschinen bauen oder auch letztendlich kann man ja auch fairerweise sagen, du kannst ja auch einfach das Ziel haben, die Metalle auf dem Weltmarkt zu verkaufen, damit richtig Mad Cash zu machen. Also das ist ja auch legitim. Das war es eigentlich, gut, was ich dazu noch sagen wollte.
Der Weltmarkt will die ja auch nur haben, weil er dann damit die Maschinen baut. Also ob wir das jetzt machen oder die anderen, ist jetzt eine Tasche, rechte Tasche.
Ja. Genau, also die einzige Ausnahme ist vielleicht Gold, dass man sich dann einfach in den Keller stellt, weil es irgendwie geil sein soll, wenn man es im Keller stehen hat. Was jetzt industriell prozentual von dem, was gefördert wird, nicht besonders viel verwendet wird. Aber bei Palladium und Nickel haben die wenigsten das in der Vitrine und die meisten nutzen das da tatsächlich für Maschinen und Dinge, die eben uns wieder Mehrwert bringen sollen.
Sehe tatsächlich schon auch diesen Punkt, den du aufgemacht hast, Simon, dass dieser Transitionscharakter jetzt nichts Negatives an sich darstellt und dass auch der notwendig ist für expansive Projekte und auch generell als Werkzeug, um irgendwas umzusetzen, um irgendwelche Vorhaben umzusetzen, an denen Menschen Interesse haben können. Allerdings geht es schon darum, welche langfristigen Kosten verursacht das, die halt eben in dieser Sicht darauf, dass man es als Werkzeug betrachtet oder halt als Übergangslösung betrachtet, nicht mit eingepreist werden. Und ein Kostenfaktor, der für mich persönlich relevant ist, das lässt sich natürlich streiten, wie relevant der für Menschen generell ist, ist eben der nachhaltige Verlust von Ästhetik oder von ästhetischem Raum. Und der wird in der Regel halt einfach gar nicht eingepreist. Also der wird einfach nur in Kauf genommen, dass es halt hinterher so ist, dass es eine Tatsache ist. Und ein Beispiel, das ich dafür liefern möchte, das vielleicht ähnlichen Charakter wie Norilsk hat, ist die Stadt Pripyat, also die durch Tschernobyl unbewohnbar gemachte Region in der Ukraine. Und der ästhetische Verlust, den Pripyat mit sich gebracht hat, dadurch, dass sie jetzt halt durch die Großkatastrophe des Reaktors völlig unbewohnbar geworden ist, für eben sehr, sehr lange Zeiträume. Das, wir sprechen jetzt nicht davon, dass in unserer Lebenszeit das Ding wieder bewohnbar sein wird, ist einfach ein Kostenfaktor, der verursacht wird, der nicht einfach wieder gut zu machen ist. Und genauso ist es eben auch, wenn wir riesige Komplexe errichten, die als liminale Räume für den tertiären Sektor dienen. Also irgendwelche Betonkomplexe, um darin halt Büroraum zu schaffen, Wolkenkratzer, die ihre Funktion verlieren. Natürlich können die, kann eine Skyline ästhetischen Wert haben. Das will ich jetzt gar nicht sagen. Aber dafür muss sie halt eben auch im Hinblick darauf gebaut werden. Wenn man jetzt in Frankfurt gibt es zum Beispiel Objekte in der Skyline, die aus der Zeit des Betonbrutalismus stammen, die sind nicht in Wert zu setzen. Die sind auch ästhetisch nicht in Wert zu setzen. Die sind einfach potthässlich, die sind unästhetisch und die stehen da rum. Und die einzige Möglichkeit, die man hat, um damit zu copen, ist, den Scheiß wieder abzureißen und irgendwas hinzustellen, was schön ist. Aber diese Nachwirkungen der Kosten, die sind halt nun mal verursacht worden. Und die hätten sehr leicht verhindert werden können durch viel minimaleren Kostenaufwand, wenn man Ästhetik gleich mit eingepreist hätte, statt sie erst hinterher bezahlen zu müssen. Und das möchte ich halt jetzt mal in Diskussion stellen, dass es gar nicht so teuer ist, Ästhetik mit einzupreisen, wenn man es gleich macht, statt es erst später als Kostenfaktor zu tragen.
Ja, also tendenziell würde ich dir recht geben, dass jetzt bei den meisten Großbauprojekten, ja, würde es halt nicht mehr als 10% der Bausumme ausmachen, wenn du jetzt halt irgendwie noch versuchen würdest, da ein paar Renaissance-Objekte mit an die Außenwand zu klatschen.
Nein, einfach immer mittelalterliche Zinnen oben drauf zu machen. Egal, was du baust, egal, was es ist.
Ja, so jetzt hast du von Ästhetik gesprochen und vom Brutalismus. Es gibt natürlich auch Leute, die den Brutalismus schön finden und den attraktiv finden. Da kannst du definitiv, und da wäre ich auch bei dir, aber auch, das ist einfach persönliche, individuelle Einschätzung, würde ich sagen, boah, weiß ich nicht, den Brutalismus hätten wir an sich auch irgendwie gerne überspringen können. Aber nichtsdestotrotz gab es irgendwelche Leute, die das gemacht haben, weil sie gesagt haben, hey, das ist schön, das ist vielleicht auch sehr, sehr funktional, ne? Das spielt uns ja aber auch irgendwo rein. Dann haben wir zwei Fliegen mit einer Klappe, haben wir auch die Funktionalität mit der Ästhetik irgendwo kombiniert. Das ist ja auch eine super Sache. Deswegen finde ich sehr, sehr schwierig, in dem Sinne zu sagen, hey, wir haben jetzt halt irgendwie ein objektiv ästhetisches Verständnis, wo die Gesellschaft irgendwie sagt, jawohl, das ist es, ne? Jetzt könnte man zurückgehen. Also, ich weiß nicht, wenn ich beispielsweise mir gewisse Großstädte in Europa anschaue, von denen man sagen würde, hey, die sehen doch eigentlich ganz schön aus, dann würden meiner Meinung nach die meisten Leute sagen, sieht doch eigentlich ganz schön aus, ne? Wieso könnte man jetzt halt hier nicht, ja? Jetzt schauen wir uns beispielsweise die neuen Bauten an, sei es jetzt halt Einfamilienhäuser oder Mehrfamilienhäuser, die sehen eigentlich immer alle gleich aus, sieht aus wie ein Betonklotz mit ein paar Fenstern, ja? Und die sind halt irgendwie alle recht, ja, einheitlich. Ich finde es natürlich nicht unfassbar schön, aber vielleicht erstens mal gibt es jemanden, der es ästhetisch findet. Ich weiß nicht, wer das sein könnte, aber ich lehne mich jetzt, glaube ich, gar nicht so weit aus dem Fenster, dass es vielleicht irgendjemanden gibt. Und auf der anderen Seite, du musst immer irgendjemanden finden, der die relevanten Kosten dafür ausgeben möchte. Und das, auch wenn wir jetzt sagen, es macht nicht beispielsweise 10% mehr der Bausumme aus, ne, aber wenn du jetzt halt irgendjemanden hast, der sagt, ich müsste dafür jetzt halt irgendwie noch ein Jahr weiter mein Haus abbezahlen. Ist es mir wert? Ist es mir das nicht wert? Das ist immer eine individuelle Abschätzung. Und ich kann niemandem irgendwie böse sein, wenn er sagt, nee, ist es irgendwie nicht. Also natürlich kann ich sagen, also Mensch, also ich hätte das nicht gemacht, aber ich kann dich jetzt nicht zwingen dazu, dass du sagst, nee, du musst jetzt halt hier nochmal zur Bank gehen, holst dir noch einen weiteren Kredit und dann werden dir gefälligst bitte römische und griechische Säulen irgendwie mit involviert, ein paar kleine Vordächchen, hast noch ein paar kleine so Erker an deinen Fenstern und schöne Holzfensterläden, hast du nicht gesehen, Palmen möchte ich bitte auch in deinem Vorgarten, kann ich jetzt niemanden zuzwingen und das ist auch mit guter Sache so.
Nur um das vielleicht mal, also klar, auf so einer abstrakten Ebene kann man das, glaube ich, sehr leicht sagen, dass man da niemandem sauer sein kann. Aber wenn man praktisch Erfahrungen sammelt damit und mal versucht, in diese liminalen Räume zu gehen, nachdem sie ihre Funktion verloren haben, dann kann man schon diese Emotionalität aufbauen, dass man persönlich sauer wird, dass sie existieren. Also
dann zahl jeder, du doch dafür. Ja? Dann nimm doch dein Vermögen und investier da rein und mach die schön, wenn du es möchtest.
Ja, also erstens mal sind das nicht meine Räume. Also jeder, der zum Beispiel mal Lost Places erkundet hat, der weiß ganz genau, okay, die gehören niemandem. Oder die Besitzrechte, die liegen bei irgendwem, der sie halt dann aussitzt sozusagen. Also viel Industriebrachen zum Beispiel werden ja als Spekulationsgrundlage einfach liegen gelassen, ohne sie irgendwie aufzuräumen oder aufzuwerten. Und dann verfallen sie so vor sich hin in ihrer ganzen unästhetischen Pracht. Und es ist einfach so, dass viele liminale Räume vor sich hin verfallen und existieren, die da sind und die sind hässlich und die sind verschmutzt, da liegt Scheiß rum, den kann man sich nicht vorstellen. Also der Vorbesitzer hat ja dann teilweise auch kein Interesse mehr daran, wenn er so einen Platz aufgibt, irgendwie dafür zu sorgen, dass da kein Müll mehr existiert oder so, oder dass der wenigstens komplett ausgeräumt und leer hinterlassen wird. Die Realität ist so, dass da meistens das, was an Inventar drin ist, was ebenfalls seine Funktion verloren hat, einfach dort belassen wird und eben vor sich hin rottet, aber die Umwelt nicht verlassen kann, weil wir es eben halt aus zum Beispiel Materialien gebaut haben oder produziert haben, die sich nicht so einfach verabschieden wollen. Also gerade wenn da irgendwie Plastikmüll rumliegt oder Glas oder sonstiges, das wird da halt über gigantische Zeiträume bleiben an diesen Stellen und wird sich nicht von alleine verabschieden. Und man kann jetzt auch nicht einfach sagen, so, ja gut, wenn dich das stört, dann mach doch eine Umweltkampagne und räum da auf. Weil, wie gesagt, die Besitzrechte liegen halt bei irgendwem und derjenige hat meistens keinen persönlichen Bezug mehr zu dem Platz oder zu dem Ort.
Da sind wir bei einem Punkt der Diskussion, wo wir vielleicht mal eine zukünftige Folge zu machen können, und zwar über den amerikanischen Ökonomen Henry George und das von nach ihm benannte Prinzip des Georgism, wo es um Steuerthematiken geht, die tatsächlich genutzt werden, um solche Probleme, wie du sie gerade beschrieben hast, zu lösen. Und zwar darum, dass die staatlichen Einnahmen hauptsächlich getrieben werden, nicht durch Steuern auf Einkommen und Kapital und so weiter, sondern auf Land. Und das ist sicherlich eine Sache, die wir in dem Kontext mal diskutieren können. Aber ich glaube, das geht für diese Folge jetzt zu weit. Und ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal bei euch beiden für die tolle Folge. Und ich hoffe auch den Zuschauern hat's, Zuhörer auch natürlich. Wir haben ja nicht nur Zuschauer, wir haben ja auch Zuhörer. Hat's gefallen. Und ich denke, von meiner Seite aus war es das auf jeden Fall. Wenn ihr beide noch ein Schlusswort nennen wollt, macht das gerne. Und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.
Was mir immer im Kopf spielt, und ich weiß nicht, es ist schwer, mich, glaube ich, von einem Gegenteil zu überzeugen, ist, wenn das der Gesellschaft so wichtig wäre, dass gewisse Räume anders aussehen, dann würden die Anreize so existieren, dass es eben auch so umgesetzt werden würde. Ja, dann, wenn da irgendwo Müll rumliegen wird, dann würde ich beispielsweise den Eigentümer so dafür haften lassen, die Kosten für ihn so groß machen lassen oder auf der anderen Seite ihm so einen Profit dafür geben können, es anders zu machen. Also meiner Meinung nach, in der freien Wirtschaft lassen sich dafür wirklich sehr, sehr viele Lösungsalternativen für finden. Vielleicht bin ich zu naiv und es gibt zu viele Transaktionskosten, aber auch dann wäre das eigentlich nur ein Second Best und alle anderen Interventionen wären ein Third Best. Also das vielleicht nur noch von mir. Aber ist auf jeden Fall ein Thema, was eigentlich im Prinzip den Großteil der Gesellschaft heutzutage in seiner Problematik widerspiegelt. Und deswegen auf jeden Fall vielen lieben Dank für den Themenvorschlag, Tom. Und wie gesagt, wir werden euch das Video verlinken. Falls ihr irgendjemanden kennt, der auch gerne über Norilsk sprechen würde oder über andere russische Großstädte sprechen möchte, leite es gerne weiter. Lasst uns einen Kommentar da, liked, reviewed, macht den ganzen Spaß, den man sonst so auch macht. Und wir hoffen, ihr habt irgendwas gelernt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.